Ja, liebe Geschwister, auch ich darf euch noch mal ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und der Herr möge die Gemeinschaft wirklich auch segnen. Ja, es ist sicherlich schon einige Sonntage her, da haben wir uns mit dem Johannesevangelium befasst und zwar mit dem Kapitel 10, das ja überschrieben war mit der gute Hirte. Wir gehen jetzt in das Kapitel 11. Und ich möchte zunächst mal den Predigttext vorlesen. Ich werde jetzt also nicht alle 57 Verse da vorlesen, sondern man kann einen guten Schnitt machen bei Vers 16. Also zunächst mal die Verse Johannes 11, 1 bis 16. Da hören wir Folgendes. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Jesus erwiderte, es ist doch 12 Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuerwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte ihn offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Zwilling genannt, zu den anderen Jüngern. Ja, wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir von Herzen danken, dass du jetzt mitten unter uns bist. Und wir dürfen dich herzlich bitten, dass du uns jetzt dieses Wort, diesen Text ausschließt. Nur du kannst es. Du kannst uns zeigen, was wir aus diesem Text wirklich mitnehmen können für unser persönliches Leben. Ja, Herr Jesus Christus, danke immer wieder, dass wir dich haben. Danke, dass wir immer wieder dein Wort haben, denn du bist ja letztendlich das Wort. Ja, dein Wort, welches unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Wenn man sich wirklich mit diesem Kapitel 11 befasst aus dem Johannesevangelium, dann wird man also sehr schnell merken, dass man eigentlich das alles gar nicht so in einer Predigt hineinpacken kann, denn es ist eine Fülle, was uns da wirklich angeboten wird. Und warum aber trotzdem jetzt mal das Kapitel 11? Weil das Kapitel 11 eine ganz entscheidende Schnittstelle ist, weil es ein ganz entscheidendes Kapitel ist. Vielleicht kann man sogar sagen, es ist die entscheidende Schnittstelle, es ist das entscheidende Kapitel im ganzen Johannesevangelium, weil, ja, um die nachfolgenden Kapitel 12 bis 21 richtig zu verstehen, weil man Kapitel 11 schon aus der Perspektive des Kreuzes und der Auferstehung sieht, ja sogar eben gesehen werden muss. Wie gesagt, damit man die nachfolgenden Kapitel 12 bis 21 auch richtig versteht. Und wenn wir uns heute Nachmittag mal die Mühe machen und lesen das gesamte Kapitel durch, nicht, da taucht ja eines der bekannten Ich-Bin-Worte von Jesus Christus auf, nicht da in diesem Vers 25, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wie gesagt, es darf uns nicht verwundern, dass Kapitel 11 so manche geistige Größen beschäftigt hat. Es ist ja hochinteressant, es ist ja wirklich bemerkenswert, dass über Johannes 11 keine ausführliche Predigt von Martin Luther existiert. Das habe ich also bis dahin noch gar nicht gewusst. Dass natürlich jetzt manche Kommentatoren oder manche Bibelausleger daraus den Schluss ziehen, dann sollten wir es auch lassen, klingt natürlich ein bisschen merkwürdig. Im Gegensatz geht zu Martin Luther, hat zum Beispiel Augustin in einem ganz großen Stück über Johannes 11 gepredigt. Dass dann dieselben Ausleger auch sagen, dann sollten wir es trotzdem auch lassen, denn wer will es schon mit Augustin aufnehmen? Wie gesagt, es klingt alles recht merkwürdig, aber wir stellen uns natürlich diesem Kapitel 11, denn wir haben ja den lebendigen Gott auf unserer Seite. Vielleicht noch die ein oder andere Bemerkung dazu, wer sich so ein bisschen mit Kunstgeschichte interessiert, der weiß, Rembrandt zum Beispiel hat diese Auferweckung des Lazarus wunderbar gemalt. Ich habe also gelesen, dass der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat in seinem Buch Die Krankheit zum Tode, hat er genau das Thema von Johannes 11 aufgenommen. Und was ich auch noch interessant finde, ist, dass es sogar Leute gibt, die an Johannes 11 gescheitert sind. Da konnte ich also lesen, dieser jüdische Philosoph De Spinoza, der hat also gesagt, wenn das wahr ist, was da in Johannes 11 passiert ist, dann müsste ich mein gesamtes atheistisches Gedankengebäude über den Haufen werfen. Und was sagen die Theologen unserer Zeit heute? Die fragen sich natürlich, kann man überhaupt noch über Johannes 11 predigen? Da ist ja von einer toten Auferweckung die Rede. Soll man das den intellektuellen Gemütern unserer Zeit überhaupt noch zumuten? Liebe Geschwister, ob man das jetzt einem zumuten kann oder nicht, das hängt natürlich ganz entscheidend von der Frage ab, wer da auftritt, nicht wer da spricht, wer da handelt. Und wenn das stimmt, wie gesagt, es lohnt sich mal das gesamte Kapitel 11 zu lesen, wenn das stimmt, was die Martha da in Vers 27 sagt, ja Herr, ich glaube, dass du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist. Und wenn das stimmt, was Jesus selbst sagt, dass er mit dem Vater in einer Identität lebt und den Willen seines Vaters tut und praktiziert, ja, liebe Geschwister, dann ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass er das tun kann, was da in Johannes 11 also wirklich geschehen ist mit der Auferweckung des Lazarus. Und wir als Menschen müssen da also sehr aufpassen, dass wir ihn, also unseren Herrn, da nicht einsperren in unsere kleinen religiösen Vorstellungen oder in unsere minimalistischen Vorstellungen über das, was in Raum und Zeit denkbar ist. Wir haben es hier mit dem Einzigartigen, mit dem Wahren, mit dem lebendigen Gott zu tun, der Himmel und Erde gemacht hat, von dem alles Leben kommt, zu dem alles Leben wieder hingeht und der Leben geben und der Leben nehmen kann, wem, wann, wo und wie er will. Dass wir das zunächst mal wirklich da festhalten, liebe Geschwister. Und das Erste, was uns jetzt hier in Johannes 11 vor Augen steht, ist, dass hier ein unglaubliches Wunder geschieht. In der Tat, hier steht also ein Toter auf, ein Toter, der nicht gerade mal so gestorben war, der nicht schon den Verwesungsgeruch an sich hatte, sondern das wird ja erst wesentlich später berichtet. Aber was auffällt, nicht auf der einen Seite ein erstaunliches Wunder und auf der anderen Seite so erstaunlich kurz beschrieben. 45 Verse Wenn wir noch die 12 Verse da hinzunehmen, wenn wir noch die Reaktion der hohen Priester auf dieses Wunder berücksichtigen, ja, dann sind es also insgesamt 57 Verse und im Grunde genommen nur ein einzigen Vers, was dieses Wunder anbetrifft. Nicht, da sagt Jesus Christus da in Vers 43 und 44, sagt der Lazarus, komm heraus, und der Verstorbene kam heraus. Also einfacher, klarer, nüchterner geht es ja nun wirklich nicht, liebe Geschwister. Wir haben ja schon wirklich über manche Wunder Jesu Christi gestaunt. Nicht zum Beispiel auf der Hochzeit zu Kana oder die Heilung des Sohnes da, des königlichen Beamten oder beziehungsweise eines Kranken da am Teich Bethesda. Oder wenn wir an die Speisung der 5000 denken oder das Gehen Jesus Christus über das Wasser. Und da können wir noch viele, viele aufzählen, nicht? Aber eine Totenauferweckung, das ist sicherlich nochmal eine ganz andere Dimension, liebe Geschwister. Das ist sicherlich nochmal eine Steigerung. Das nächste, was wir beachten sollten, ist, das hatten wir ja vorhin schon am Anfang so ein bisschen erwähnt, dass Johannes uns dieses Wunder ja an einer ganz entscheidenden Schnittstelle berichtet. Denn mit Johannes 12 beginnt ja nun die entscheidende Woche für Jesus Christus. Die sogenannte Passionswoche, die wir ja in aller Regel immer mit dem Einzug Jesu in Jerusalem beginnen lassen und die dann wirklich ihren Höhepunkt findet in den Tagen zwischen Karfreitag und bis Ostersonntag. Und wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, willst du Johannes 12 bis 21 wirklich verstehen, musst du zuvor begreifen, was in Johannes 11 da wirklich abgelaufen ist. Musst du wirklich Johannes 11 aus der Perspektive des Kreuzes und der Auferstehung sehen. Das gelingt den anderen Evangelien nicht in diesem Maße. Nicht jetzt aus dem Grunde, weil sie dazu nicht in der Lage gewesen wäre, sondern ja, weil der lebendige Gott bei diesen anderen drei Synoptikern, weil er da, sag ich mal, die Prioritäten etwas anders gesetzt hat. Bei Johannes hat er es eben so gemacht. Und der nächste wichtige Gedankengang, liebe Geschwister, ist, wenn wir Johannes 11 betrachten, dass der eigentliche Höhepunkt ja nicht diese Totenauferweckung ist. Nicht die Totenauferweckung des Lazarus, nicht dieses Wundern, sondern letztendlich dieses Gespräch, was Jesus Christus später da mit der Martha führt. Und dass dieses Gespräch interessanterweise dem Wunder vorausgeht. Nicht, er sagt ja in Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das, Martha? Glaubst du das? Also zuerst verkündigt Jesus Christus etwas ganz Zentrales, etwas ganz Wichtiges, was er dann später durch die nachfolgende Tat also bestätigt. Also ganz wunderbar durch den Heiligen Geist über Johannes da wirklich inszeniert. Obwohl man sagen muss, dass dieser Satz, ich bin die Auferstehung und das Leben, dass dieser Satz deutlich das übersteigt, was danach passiert, liebe Geschwister. Was passiert denn danach? Das ist doch so, ein Toter, der steht noch einmal auf, der lebt noch einige Jahre weiter, dann stirbt er wieder, wird erneut begraben und dann holt ihn keiner mehr nach einigen Tagen wieder heraus. Also verstehen wir, ein Wunder ist da schon geschehen, liebe Geschwister. Aber wenn wir es mal ganz genau betrachten, ist ja letztendlich nur ein Herausholen aus der irdischen Todeswelt wieder hinein in die irdische Lebenswirklichkeit. Das viel Größere, das viel Bedeutendere, was Jesus Christus uns klar machen will, ist, dass er uns sagen will, die Auferstehung, die ist keine temporale Frage, sondern sie ist eine personale Frage. Denn ich, Jesus, bin die Auferstehung. Und wer mit mir verbunden ist, tja, er ist quasi, wenn man so sagen darf, ist quasi schon auferstanden. Wir wissen ja, der hat schon das ewige Leben und kommt nicht mehr in das Gericht. Also es ist eine personale Frage, dass er sagt, ich, Jesus, bin wirklich die Auferstehung. Und wer mit mir verbunden ist, der hat in der Tat schon das ewige Leben, auch wenn er irgendwann einmal physisch sterben muss. Und ich denke so, nach diesen Vorbemerkungen, die sicherlich ganz wichtig war, wenn man sich mit Johannes 11 befestigt, können wir jetzt mal etwas intensiver auf diese ersten 16 Verse eingehen. Und wir wollen bei diesen ersten 16 Versen auf drei Dinge schauen, liebe Geschwister. Wir wollen zunächst mal auf den Ort schauen, an dem das ganze Geschehen sich abspielt. Als zweitens wollen wir dann auf den Namen dessen schauen, der da krank liegt. Und drittens wollen wir auf das schauen, was von dem, der da krank liegt, ausgesagt wird. So wollen wir mal an diese ersten 16 Verse herangehen. Es ist natürlich nicht immer so einfach, sich nun immer wieder nur auf diese ersten 16 Verse zu konzentrieren. Also da wird es auch mal einen Hinweis geben auf die nachfolgenden Verse. Das kann man also nicht so scharf jetzt wirklich abgrenzen. Kommen wir also zu dem ersten Punkt, zu diesem Ort, an dem sich das ganze Geschehen da abspielt. Wenn man diesen Text ja liest, ist ja zunächst mal auffallend, dass sich Johannes so sehr da an dieses Geschwistertrio Martha, Maria und Lazarus hängt. Und dieses Trio, das kennen wir ja aus den Synoptikern, also aus Matthäus, Markus und Lukas eigentlich kaum. Es gibt da in Lukas 10, gibt es so eine kleine Passage. Aber in dieser Passage ist auch nur von Maria und Martha die Rede. Nicht, die da beide zusammen sind und dann kommt Jesus da mit seinem Gefolge und die Martha spielt die Geschäftigte und die Maria sitzt da zu Jesu Füßen und hört ihm zu und die Martha, nicht, die äußert dann irgendwann gegenüber Jesus Christus so ein bisschen Kritik über das Verhalten der Maria. Also das ist die einzige Szene, die einzige Passage, wo wir also etwas erfahren über, aber dann auch nur über Maria und Martha. Doch für Johannes ist dieses Geschwistertrio und vor allen Dingen der Ort ganz besonders wichtig. Nicht? Er spricht nämlich hier von Bethanien, ein Ort, der in der Nähe von Jerusalem liegt, ein ganz, ganz wichtiger Ort im Leben von Jesus Christus. Vor allem, wenn es nämlich um sein Sterben geht. Nicht? Und es wird langsam deutlich, warum dieses Kapitel 11 wirklich aus der Perspektive des Kreuzes und nachher auch aus der Perspektive der Auferstehung zu sehen ist. Man müsste eigentlich sagen, oder man könnte eigentlich sagen, nicht schon hier in Bethanien beginnt eigentlich der Leidensweg Jesu Christi. Eigentlich hier beginnt er schon. Wir werden das nachher in dem zweiten Punkt, wird das noch etwas deutlicher werden. Aber eigentlich beginnt schon hier sein Weg zum Kreuz, liebe Geschwister, an dem er für deine und meine Schuld gestorben ist, er die Tür zum Vater wieder geöffnet hat, nicht er dich gesucht und gefunden hat, nicht dich mit dem Evangelium vertraut gemacht hat, das musst du dir immer mal wieder vor Augen halten und du dann eines Tages aus purer Gnade nach seinem Ratschluss, ja, durftest du wirklich zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Und jetzt darfst du schon, ja, Christusgemäß, jetzt darfst du schon zur Ehre und zum Wohlgefallen Gottes weiterleben hier und du musst nicht irdisch, fleischlich, also da wirklich weiterleben, liebe Geschwister. Und wie gesagt, somit ist auch Bethanien für dich. Für dich spielt dieser Ort dann eben auch eine gewisse Rolle, weil hier sich schon dieser Leidensweg abzeichnet. Und wenn du dir dann noch vergegenwärtigst, was dieser Leidensweg Jesu Christus alles mit sich gebracht hat, dann ist auch Bethanien für dich schon von Bedeutung, aber in ganz besonderer Weise eben auch für unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn man mal die Bibel durchforstet, was Bethanien anbetrifft, was diesen Ort anbetrifft, dann merkt man auch schon an der Aufzählung, an den Fundstellen, nicht wie wichtig dieser Ort eben auch für Jesus Christus ist. In der Passionswoche ist Jesus in Bethanien. Dann, er ist bei Simon in Bethanien zu Besuch. Die Salbung findet in Bethanien statt. Dann ist er vor dem Einzug in Jerusalem, ist er nochmal an Bethanien vorbeigezogen. Nicht die Himmelfahrt findet in der Nähe von Bethanien statt. Und dann gibt es nach Ostern, gibt es in Bethanien eine erste kleine Gruppe, die an Jesus Christus glaubt, unter anderem auch Maria, Martha und eben unser Lazarus. Und so sehen wir also, so identifiziert hier wirklich Johannes Bethanien schon mit dem Beginn des Kreuzesweges Jesu Christi und natürlich auch mit diesen drei Personen. Das ist ja, sag ich mal, jetzt für uns nichts Neues, so dieses Identifizieren, denn das machen wir ja auch. Nur das, ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir beten hören, denken wir sofort an Bodenschwing. Nicht? Da ist es auch so ein klassisches Beispiel und so ist es eben hier auch bei Johannes, nicht? Dass er eben Bethanien, wie gesagt, identifiziert mit dem Beginn des Kreuzesweges Jesu Christi. Also der erste ganz, ganz wichtige Punkt, dass wir auf den Ort schauen, an dem das ganze Geschehen sich abspielt und was dieser Ort bereits schon für Jesus Christus bedeutet. Ja, und jetzt haben wir diesen Mann Lazarus, der da erkrankt ist. Und jetzt wollen wir nämlich in einem zweiten Punkt, wollen wir nämlich auf den Namen dessen schauen, ja, der da krank liegt, liebe Geschwister. Und nun wissen wir kennen ja sicherlich unsere Bibel recht gut, nun wissen wir ja, dass das nicht immer in der Bibel der Fall ist, dass jemand einen Namen hat. Nicht? Da werden Blinde, da werden Besessene, da werden Gelähmte, da werden auch wiederum vom Tod Auferweckte genannt, nur wir kennen ihre Namen gar nicht. Nicht? Wir haben nur so diese Eigenartigen oder diese besonderen Formulierungen wie die Samariterin oder die Ehebrecherin oder der Sohn des königlichen Beamten oder die Tochter des Jairus oder der Jüngling zu Nein. Und da wird uns sicherlich noch einiges andere einfallen, ganz selten mal ein Name. Wie zum Beispiel der blinde Bartimäus. Obwohl, da habe ich jetzt auch gelesen, obwohl man sich nicht hundertprozentig im Klaren ist, ist das wirklich sein Name oder bedeutet das nur der Sohn des Timäus? Aber hier, liebe Geschwister, hier unser Kranke, der hat endlich mal einen Namen. Der hat endlich mal einen Namen, nämlich Lazarus. Und Lazarus heißt auf Deutsch übersetzt, Gott ist Helfer, Gott ist Hilfe, Gott ist Rettung. Und liebe Geschwister, da müsste es bei uns klingeln. Das war er doch damals. Das war er doch damals, dein Helfer, dein Retter, als du zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus eben gekommen bist. Und erlebst es jetzt auf dem Weg deiner Nachfolge Tag für Tag, dass er dir eine Hilfe, dass er dir ein Helfer ist und dass er dir auch jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auch in manchen brenzlichen Situationen dir auch ein Retter ist. Erlebst du immer wieder. Immer wieder. Es gibt ja einen wunderschönen deutschen Namen. Ja? Gibt ja, vielleicht kennt der eine oder andere aus seinem Umfeld jemanden, der diesen Namen trägt, nämlich Gotthilf. Das war in der Tat früher ein Namen, den man des öfteren Menschen gab. Gotthilf. Ob der nochmal eine Wiederbelebung erfährt, wie manch anderer alte deutsche Name, ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Auf jeden Fall, diesen Namen gibt es, Gotthilf. Und von dem Lazarus, diesem Gotthilf aus Bethanien, liebe Geschwister, bleiben wir mal bei dem Namen Gotthilf, der greift etwas besser als Lazarus. Von diesem Gotthilf aus Bethanien, da heißt es ja nun, dass er krank ist. Und liebe Geschwister, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch so lesen und auch so hören. Es heißt nicht gleich im ersten Vers, dass Gotthilf schon den Verwesungsgeruch an sich hatte, sondern das taucht erst im Vers 39 auf, liebe Geschwister. Sondern das ist ja faszinierend eben zu sehen, liebe Geschwister, sondern wir werden jetzt Schritt für Schritt in die geistliche Katastrophe des Menschen hineingeführt. Wunderbar, wie gesagt, der Heilige Geist das über diesen Johannes wirklich inszeniert hat. Nicht? Deswegen ist der erste Vers ganz wichtig zu lesen, der Mann ist krank. Nicht? Der hat noch nicht den Verwesungsruch an sich. Nicht? Und wir werden jetzt Schritt für Schritt in diese geistliche Katastrophe hineingeführt. Nicht? In Vers 1 heißt es, der Mensch ist krank. Gut. Dann lesen wir zwei Verse weiter, dann wird dieses Kranksein in Beziehung, in Verbindung mit Jesus Christus genannt. Dann heißt es, der Kranke, den du kennst, und den du lieb hast. Und dann geht das so weiter, ja, dann kommen so ein bisschen diese doppeldeutigen Formulierungen, nicht, aber eine Krankheit nicht zum Tode und er ist schlafend. Auf jeden Fall heißt es dann wirklich später, dass er schlafend ist, dass er dann gestorben ist, dass er dann begraben wird. Und dann lesen wir in Vers 39, er hat schon den Verwesungsgeruch an sich. So, liebe Geschwister, und damit will der Text deutlich machen, dass es eben nicht nur um das physische Sterben irgendeines jüdischen Mannes da aus Bethanien geht, sondern dass das, was hier abläuft, liebe Geschwister, eine ganz, ganz tiefe geistliche Dimension hat, dass Gott hilft, diese geistliche Geschichte des Menschen überhaupt ist. Das heißt also, dass es eine Todeslinie gibt, in die ganze Menschheit drin steckt, liebe Geschwister. Nicht nur eben im physischen Sinne, sondern vor allen Dingen im geistlichen Sinne. Das, was hier abgebildet wird, ist das geistliche Todsein des Menschen, liebe Geschwister. Zu Beginn des Textes, da denkt man ja noch, ja, der ist halt nur krank. Ist eben halt nur eine Krankheit. Nicht aber das Ergebnis, das Endergebnis ist, dass Gotthilf schon mehrere Tage im Grab vor sich hin verwest. Da ist nichts mehr zu machen. Gar nichts mehr, da weißt du gar nicht, wo du ansetzen kannst, gar nichts. Das letzte Ergebnis ist das Offenbarwerden des Zustandes des Menschen ohne diese geistliche Beziehung zu dem lebendigen Gott. Überhaupt keine Chance, du bist kaum hier auf dem Erdboden, überhaupt keine Chance, auch später irgendwie christusgemäß zur Ehre, zum Wohlgefallen Gottes zu leben, wenn er nicht eingreift, wenn er dir nicht ein Gotthilfe ist. Keine Chance, liebe Geschwister. Und da müssen wir natürlich sofort an den Apostel Paulus denken. Ich weiß jetzt nicht, also jetzt so gut bewandert in der Bibel bin ich jetzt nicht, dass ich jetzt wüsste, ob der Apostel Paulus irgendwo mal in seinen Briefen Johannes 11 erwähnt hätte. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube es fast nicht. Aber man müsste eigentlich sagen, eigentlich müssten hier, was Johannes 11 anbetrifft, liebe Geschwister, eigentlich müsste hier eine ganze Reihe von Parallelstellen aus den Briefen des Apostel Paulus da am Rande von Johannes 11 stehen. Nehmen wir nur Römer 5, Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Nicht so ist der Mensch geistlich gesehen tot ohne diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott. Es müsste am Rande stehen, Römer 3, Vers 10, folgende. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Lauter Gotthilftypen werden hier beschrieben, liebe Geschwister. Römer 6, Vers 23, denn der Tod ist der Sünde sold, wie auch Epheser 2, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Liebe Geschwister, das ist der Radikalschnitt. Da gibt es keine Restanständigkeit mehr. Nicht, da gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit des Menschen, sich emporzuarbeiten. Nicht, da gibt es absolut nichts, wo man ansetzen kann. Das Einzige, was es gibt, nicht, das ist ein Grab, in dem der Mensch vor sich hin verwest. Das Einzige. Und wir wissen doch noch, liebe Geschwister, was der Vater über seinen zurückgekehrten Sohn gesagt hat. Lukas 15. Dieser mein Sohn war, da, Klammer auf, geistlich, Klammer zu, tot. Da steht nicht, liebe Geschwister, dieser mein Sohn hat sich etwas im Ton vergriffen und dann hat er mir leider den Rücken zugekehrt, ist in die Welt gegangen. Naja, ist ja auch nicht ganz so tragisch, vielleicht ganz gut. Jeder muss sich mal die Hörner abstoßen in der Fremde. Nein, nein, liebe Geschwister, der Kontakt war zunächst mal endgültig ausgelöscht, liebe Geschwister. Und deswegen ist es in der Tat naiv zu glauben, dass der Mensch noch halbwegs atmet und sagen kann, ach weißt du Herr, wenn die Umstände ein bisschen anders gewesen wären und wenn du das Licht bei mir etwas früher eingeschaltet hättest, dann wäre ich wahrscheinlich nicht so schlimm geworden. Und der lebendige Gott antwortet dir, nein, 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 du Mensch, du hast schon den Verwesungsgeruch des Todes an dich, bist kaum auf der Erde. Du hast da schon den Verwesungsruch des Todes wirklich, hast du an dich. Da gibt es für dich keine Rehabilitationsmaßnahmen, überhaupt keine Chance zu einem Christusgemäßen, zu einem gottgemäßen Leben hier auf Erden zu führen, wenn ich nicht eingreife, wenn ich dir nicht helfe. Und deswegen, liebe Geschwister, deswegen spricht Johannes 11 nicht nur eben über eine leibliche Auferstehung, sondern eben in einer ganz, 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 ganz anderen Dimension über die geistliche Auferweckung des Menschen. Ja, ich möchte noch einen Schritt weitergehen und sagen über die Rechtfertigung des Gottlosen. Das Zentrum eigentlich auch von Johannes 11, liebe Geschwister. Was konntest du denn tun zu deiner Rechtfertigung? Schauen wir uns doch hier den Gott auf Bethanien an. Was kann der denn tun? Absolut nichts. Nicht, er ist wirklich angewiesen auf das Neuschaffende, auf das zum Leben bringende, auf das Rechtfertigende, auf das begnadigende Wort unseres Herrn Jesus Christus. Als du irgendwann ein Kind Gottes geworden bist, da hast du ja nicht ein paar nette Ideen mit auf den Weg bekommen, wie du jetzt mal so halbwegs ordentlich christlich leben kannst, sondern du bist aus den geistlichen Toten auferstanden. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung, dann ist er eine neue Kreatur, eine völlig neue Schöpfung aus dem Nichts. Wie heißt das mal an einer Stelle in der Bibel? Aus dem, was nichts ist, damit es etwas sei, liebe Geschwister. Also eine völlig neue Person. Immer und immer wieder aus den geistlich toten Gottes Menschen gemacht, die dann in Jesus Christus wirklich Kinder des Vaters im Himmel geworden sind, liebe Geschwister. Und hier in unseren ersten 16 Versen wird das ja so wunderbar doppeldeutig ausgedrückt. Die Jünger sagen ja, wenn er schläft, dann wird er wieder gesund. Und Jesus sagt, ich gehe aber jetzt hin, um ihn also aufzuerwecken. Verstehen wir, liebe Geschwister, der Mann heißt Gotthilf und nicht Menschhilf. Nicht? Um deutlich wirklich zum Ausdruck zu bringen, dass Gott eingreifen und handeln muss. Nicht Epheser 2, Vers 4, folgende. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden und Übertretungen, mit Jesus Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Und das war nur möglich, weil es eben diesen einen gibt, Jesus Christus, der die Macht über den Tod hat, nicht von dem es eben nach Kreuz und Auferstehung heißt, dass er die Schlüssel des Todes und des Todesreiches hat, liebe Geschwister. Die damalige römische Ostkirche, die hat das irgendwie ganz gut verstanden. Nämlich von dieser römischen Ostkirche gibt es ein Gebet über den Lazarus. Und das hört sich dann so an. Als Gott in Jesus hineinsprach ins Grab, die Tore bebten, zerrieben wurden die Riegel, gelöst die Bande des Todes. Es stöhnte in bitterem Weh beim Ruf von Christi Macht der ganze Hades. Und er schrie, weh mir, welche Stimme, die den Toten Leben gibt, woher kommt sie? Nicht? Die haben etwas begriffen, dass es in der Tat ein Wort gibt, nicht das Neues schafft, ja, wie wir es eben hier aus Johannes 11 sehen. Und damals in Ephesus, da kursierte ein Taufspruch, der so lautete, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, der Christus wird dich erleuchten. Ja, es ist auch irgendwie Johannes 11. Nicht? Und wenn wir ins Johannes-Evangelium zurückblättern, Kapitel 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und liebe Geschwister, das ist doch genau in unserem Leben geschehen. Und jeder von uns kann da wirklich seine Geschichte dazu erzählen, die alle im Hintergrund das eine Phänomen haben, dass Gott gerufen hat und dass Gott neues Leben geschaffen hat. Und wir sitzen alle hier und dürfen über alle Maßen darüber dankbar sein. Wie gesagt, Martin Luther hat keine ausführliche Predigt über Johannes 11. Er hat zwar den einen oder anderen Kommentar zu Johannes 11 gegeben. So hat er zum Beispiel zu der Lazarus-Geschichte unter anderem Folgendes gesagt. Da glauben wir das Liedlein nicht mehr. Mitten im Leben sind vom Tod wir umgeben. Sondern das Liedlein lautet nun, mitten im Tod sind wir vom Leben doch umgeben. Ja, wir haben diesen kleinen Unterschied erkannt. Nicht? Und warum können wir auch jetzt dieses Liedlein singen, liebe Geschwister? Warum können wir jetzt dieses Liedlein singen? Nicht, schauen wir uns den Weg an, der für Gott hilft, der für Lazarus notwendig war. Nicht der Weg, den Jesus da gegangen ist nach Bethanien, kostete ihn später das Leben. Kostete ihm später das Leben. Nicht, und wenn wir in Johannes 10 hineingehen, so ziemlich am Ende, da lesen wir ja, dass er ja extra nicht aus von Bethanien weggegangen ist, als sie ihn ergreifen und töten wollten. Nicht, und jetzt kommen diese beiden Schwestern und berichten Jesus, dass Lazarus krank ist. Und dann kommt es eben zu diesem eigenartigen Verhalten von Jesus Christus, dass er erst einmal zwei Tage verstreichen lässt. Nicht, und wir haben, sag ich mal, aus der Vergangenheit haben wir Jesus Christus doch ganz anders erlebt. Da hat er spontan geholfen, wenn da jemand kam, nicht, ob es nun hier dieser Sohn des königlichen Beamten da war, nicht, wie auch immer, nicht. Er hat sofort geholfen. Oder denken Sie an den Kranken da am Teich Bethesda. Was willst du? Er hat gesagt, ich habe niemanden, der mich dahin führt. Und dann kommt prompt dieser Satz, steh auf, nimm deine Matratze und zeige dich dem Priester oder geh hin. Nicht? Also, so kennen wir doch Jesus Christus, spontane Hilfe. Nicht, aber hier in dieser Geschichte, liebe Geschwister, nicht diese eigenartige Verzögerung von Jesus Christus. Ja, natürlich, das hat in erster Linie etwas auch damit zu tun, ich sag's mal so, dass der Lazarus so richtig tot sein musste. Ja, okay, richtig. Aber es steckt noch etwas viel, viel Bedeutenderes dahinter, liebe Geschwister, dass Jesus Christus uns nämlich sagt, wenn ich jetzt auf diesem Weg nach Bethanien gehe, um den Lazarus aufzuerwecken, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann geht es wirklich weiter über Jerusalem auf den Hügel Golgatha, wo ich mein Leben für die Menschen lassen werde, für ihre Schuld. Was er ja dann auch getan hat, liebe Geschwister, und eben nur möglich war, weil es eben von diesem einen, von Jesus Christus heißt, er aber trug unsere Krankheit. Er aber trug den Gotthilf, er aber trug den Lazarus, er aber trug dich, er aber trug mich, er nahm unsere Position ein. Er ist derjenige, der wirklich das sagen kann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer denn, ich sag's mal jetzt so, durch mein Sterben am Kreuz. Und dann stirbt er und ruft, es ist vollbracht. Und nach drei Tagen steht er als Bestätigung durch den lebendigen Gott, steht er auf von den Toten. Und liebe Geschwister, seitdem läuft das große Programm für die Gotthilfe, dass Jesus sagt, so, nun gehe ich hin, um die Gotthilfe, die ich aus purer Gnade nach meinem Ratschluss erwählt habe, aufzuerwecken. Wunderbar, liebe Geschwister. Und dann können Sie schon wirklich hier auf Erden christusgemäß zur Ehre, zu Wohlgefallen meines Vaters leben. Können hier schon etwas von dieser Ewigkeit, die ich Ihnen einmal präsentieren werde, spüren. Können schon etwas davon spüren. Liebe Geschwister, was auf der historischen Ebene klar war, dass es nach dieser Auferweckung des Lazarus, diesen Beschluss der hohen Priester gab, nicht Jesus Christus zu töten, nicht? Diese Totenauferwahrung war wohl der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, nicht? Das gilt auf der geistlichen Ebene noch viel, viel tiefer, liebe Geschwister, dass der Weg, den Jesus für Gott, für die Lazarus gegangen ist, ihn das Leben kostete, liebe Geschwister. Und deswegen ist der Lazarus-Text, deswegen ist der Lazarus, es lohnt sich also 11 durchzulesen, deswegen ist der Lazarus-Text durchzogen von Bildern, ja, die so indirekt wirklich vom Kreuz sprechen. Nicht, das fängt ja schon in Vers 2 an. Das fängt ja schon in Vers 2 an, da ist die Rede von der Maria, von der bewusst also gesagt wird, dass sie ihn nachher salbt. Ja, wozu salbt ihn sie denn? Wozu salbt sie denn den Herrn? Natürlich in der Vorwegnahme des Sterbens am Kreuz auf Golgatha, liebe Geschwister. Und dann geht das weiter in Vers 8. Nicht, da ist die Rede von der Panik der Jünger. Die haben doch gesagt, Jesus, du kannst doch jetzt nicht da wieder hingehen, du bist doch gerade erst davon weggegangen. Wenn du jetzt wieder da hingehst, dann werden die dich steinigen. Aber das müssen wir sehen, liebe Geschwister. Was in Johannes 11 abläuft, nicht läuft genauso ab, wie wir es nachher in Johannes 20 sehen. Grab, Stein, Tücher. Nicht, das erlebst du bei dem Lazarus und später auch bei unserem Herrn Jesus Christus. Dieser zweite Punkt, der musste etwas ausführlicher sein, liebe Geschwister, denn in dem Namen Lazarus zeigt dir wirklich der Herr, dass er dir zum Retter, zum Helfer eben geworden ist, indem er den Weg von Bethanien über Jerusalem wirklich ans Kreuz für dich gegangen ist, mit allem, in allem, was heilsgeschichtlich dazu gehört, liebe Geschwister. Aber das ist doch das Wunderbare. Seitdem weißt du also wirklich, dass das Gefängnis hinter dir liegt und nicht mehr vor dir. Nicht, du hast jetzt wirklich festen Boden unter den Füßen, weil du gerechtfertigt bist in Jesus Christus. Du bist jetzt autorisiert zum wahren, zum echten Leben aus der Sicht der Bibel, liebe Geschwister. Nicht, weil der eine Jesus Christus dir wirklich den Berechtigungsschein dazu ausgestellt hat. Und das ist das Glück, ja, das ist das Glück aller Gotthilfs, aller Zeiten, liebe Geschwister. Du kannst jetzt hier wirklich beginnen, christusgemäß zur Ehre, zum Wohlgefallen Gottes zu leben. Und jetzt vielleicht noch der ein oder andere Gedanke zum letzten Punkt. Was wird jetzt von diesen Erwählten, von diesen Gerechtfertigten, von diesen Geretteten Gotthilfs, was wird von denen gesagt? Worauf läuft das Ganze hinaus? Tja, es ist diese unbeschreibliche Liebe zu Gotthilf, zu Lazarus, zu all diesen Gotthilfs auf dieser Erde, liebe Geschwister. Das ist unser letzter Punkt. Nicht, schau auf das, was von dem Kranken, der da liegt, ausgesagt wird. Und an drei Stellen wird von drei verschiedenen Richtungen dasselbe gesagt, Lazarus ist der, den Jesus lieb hat. Nicht, das fängt an in Vers 3, da sagen es zuallererst Martha und Maria, da ist nicht irgendwer krank, sondern wer? Herr, den du lieb hast, ist krank. Nee, wenn man sich mal diesen Ausdruck nochmal vergegenwärtigt, den du lieb hast, der ist krank, da muss man ja schon sagen, schon allein deshalb muss Johannes diese Geschichte aufnehmen, weil das ja sein Lieblingsausdruck ist, das kennen wir doch. Das kennen wir doch, wenn wir das Johannesevangelium weiterlesen, dann erinnern wir uns doch daran, dass er sich nachher in seinem ganzen Evangelium, in seinem Evangelium am Ende so genannt hat. Nicht dieser, mit diesem Fachausdruck. Und ich weiß es jetzt nicht, die Bibel macht da jetzt keine Aussage, aber vielleicht hat er diesen Ausdruck aus dieser Geschichte hier. Vielleicht. Nicht, dass der Lazarus eben dieses besondere Kennzeichen bekommt, ich bin der, den Jesus lieb hat. Und dann geht es weiter, zwei Verse weiter, in Vers 5, noch einmal, Maria, Martha und Lazarus waren solche, die Jesus lieb hatte. Und dann nochmal in Vers 36, nicht, da steht Jesus Christus vor dem Grab und diese umstehenden Juden sagen dann, seht doch, wie hat er ihn so lieb gehabt. Also dreimal aus drei verschiedenen Richtungen, liebe Geschwister. Und das ist letztlich das Zentrum, das ist wirklich die Mitte, liebe Geschwister. Diese unbeschreibliche Liebe Jesu Christi, Und das war auch das, das war es auch, was für Gott hilft, die Mitte eben, das Zentrum war nicht. Und was eben allen erwählten, gerechtfertigten und geretteten Gott hilft, wirklich die Mitte gibt, liebe Geschwister. Und diese Liebe, die sollte uns erst recht wirklich zu einem christusgemäßen, zu einem gottgefälligen Leben treiben, ja. Und diese Jesusliebe, das wissen wir auch, sie hat kein Ende, sie hat ein Ziel, dass wir nämlich ankommen bei ihm, liebe Geschwister. Und dafür hat er alles getan. Diese Liebe Jesus Christus. Und wenn wir von der Liebe Jesu Christi sprechen, liebe Geschwister, dann stehen wir mittendrin, mittendrin in den zentralen Aussagen des Neuen Testamentes. 1. Johannes 4, Vers 9. Darin erschienen ist die Liebe Gottes zu uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab, damit wir das Leben haben, damit wir eben hier schon beginnen, entsprechend der Bibel wirklich auch so zu leben. Nehmen Sie weiter, nehmt weiter Römer 5, Vers 5. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und dann das allbekannte Wort aus Römer 8, Vers 35 folgende. Nichts, aber auch wirklich nichts, kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann wird das da alles aufgezählt, ob das nun Angst ist, Anfechtung ist, Verfolgung, Gefahr ist, Fürstentümer und Gewalten, Hohes, Tiefes, Zukünftiges, Gegenwärtiges und so weiter und so fort. Nichts kann uns scheiden von wirklich der Liebe Gottes. Und um dieses tiefe Wissen, liebe Geschwister, der Liebe Gottes geht es. Jesus liebt Gotthilf, Jesus liebt dich, Jesus liebt mich, Jesus liebt uns. Und dass das wirklich, dieses tiefe Wissen über die Liebe Jesu Christi, dass das wirklich, wirklich in deine Persönlichkeit, nicht an der du manchmal und auch andere leiden, wirklich hineinströmt, nicht Jesus, er liebt dich. Nicht, dass das wirklich in deine Seele hineinströmt, wenn du meinst, dass du nur, was weiß ich, dass du nur unterdurchschnittlich oder nur durchschnittlich bist. Jesus liebt dich. Nicht? Wenn du dich da mit deinen letztendlich doch unvollständigen Heilungsversuchen da abmühst und abquälst, der Herr liebt dich, dass du dir das immer wieder vor Augen hältst. Oder wenn du wirklich dich versuchst, da in deinen, was weiß ich, in deinen depressiven Phasen versuchst zu stabilisieren, nicht, der Herr ist an deiner Seite, Jesus Christus, er liebt dich. Oder wenn dich im Alltag oder im Beruf oder in der Schule Stress, Sorgen, Nöte dich wirklich niederdrücken, der Herr ist an deiner Seite, er liebt dich. Und vor allen Dingen, und wir haben ja vorhin viele Gebetsanliegen gehört, was Krankheit anbetrifft, vor allen Dingen, wenn du krank da niederliegst oder sogar auf dem Sterbebett, der Herr liebt dich. Der Herr liebt dich. Diese unbeschreibliche Liebe Jesu Christi. Ja, liebe Geschwister, so können und so dürfen wir auch dann in die neue Woche hineingehen. Dass wir weiterhin wirklich christusgemäß, dass wir weiterhin wirklich zur Ehre und zum Wohlgefallen Gottes leben. Nicht in diesem tiefen Wissen, dass unser Herr dafür alles, aber auch wirklich alles getan hat, schon beginnend in Bethanien, und dass er dann am Kreuz auf Golgatha sein Leben für uns gelassen hat, uns nach seinem Ratschluss aus purer Gnade auferwählt und dann geistlich auferweckt hat. Und er ist uns eine beständige Hilfe, er ist uns ein beständiger Helfer in unserer Nachfolge, und wir dürfen wissen, wir sind seine geliebten Kinder, liebe Geschwister. Amen. Ich möchte mit uns beten, und ich darf euch bitten, dass wir uns dazu erheben. Ja, Herr Jesus Christus, viel mehr brauchen wir wirklich nicht. Du bist wirklich die Mitte, das Zentrum. Ja, und wenn wir unser Leben überschauen, ja, auf manches haben wir uns gestützt. Wie vieles war uns wichtig, schien alles zu umfassen und hat sich dennoch in nichts aufgelöst, ja, hat uns letztendlich enttäuscht zurückgelassen. Und jetzt kommst du, Herr Jesus Christus, jetzt kommst du mit diesem Wort in seiner ganzen Schlichtheit und Tiefe, ja, und stellst uns diesen einen Satz wieder vor Augen, den Satz deiner Lieben zu allen Gotthilfs aller Zeiten, auch zu uns. Ja, und dafür wollen wir dich anbeten und preisen. Und danke, Herr Jesus Christus, dass du den Weg für uns gegangen bist, den Weg über Bethanie nach Jerusalem ans Kreuz. Und wir danken dir, dass du uns nicht im Tod gelassen hast. Danken dir, dass dein lebensschaffendes Wort uns wirklich heraufgerufen hat. Und danke auch dafür, ja, dass du auch diesen Morgen ja benutzen kannst, den einen oder anderen wirklich ins Leben zu rufen. Und so geben wir dir alle Ehre, loben und preisen deinen wunderbaren, herrlichen, heiligen Namen. Amen.